Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Lennart Klintwort und mir gegenüber sitzt mein Kollege Marc Radtke. Und damit ist es eine Premiere, denn wir beide, Marc, saßen noch nie zusammen im Podcaststudio.
Moin Lennart, absolut richtig. Bislang haben wir sozusagen immer aneinander vorbeigequasselt und jetzt endlich ist es soweit.
Ja, und dann gleich mit einem Paukenschlag. Ich benutze jetzt einfach auch mal dieses etwas abgegriffene Wort, denn in der Causa HSBC BNP, wir erinnern uns an die Übernahme, gibt es Neuigkeiten und du, lieber Marc, warst für uns mittendrin statt nur dabei.
Ja, absolut richtig.
So, und bevor es hier richtig losgeht, noch eine kurze Info zum Sponsor dieser Folge. Die Energiewende bietet enorme Chancen, vor allem für professionelle Investoren. Die CEE Group aus Hamburg, ein erfahrener Asset Manager mit Fokus auf erneuerbare Energien, setzt strategisch auf zwei zentrale Wachstumstreiber, Repowering und Hybridisierung. Denn wusstet ihr, dass in alten Wind- und Solarparks jede Menge ungenutztes Potenzial steckt? Beim Repowering werden bestehende Wind- und Solarparks durch leistungsfähigere Technologien ersetzt. Das Ergebnis? Deutlich höhere Stromerträge auf gleicher Fläche. Ja, und was bedeutet Hybridisierung? Ja, durch die Kombination von Wind-, Solar- und Speicherlösungen an einem Standort werden Synergien genutzt, Kosten gesenkt und die Stromproduktion stabilisiert. Für institutionelle Investoren entsteht damit eine attraktive Balance aus Rentabilität, Planbarkeit und Risikooptimierung. Mit 2,8 Milliarden Euro an Assets under Management und über 100 erfolgreich umgesetzten Projekten leistet die CEE Group nicht nur ihren Beitrag zur Energiewende, sie gestaltet aktiv Europas Weg in eine unabhängige Energiezukunft. Mehr über die CEE Group und ihre Strategien findet ihr auf cee-group.de. Schaut einfach mal in unsere Caption. Ja, und jetzt zurück zum Podcast.
Nach der Übernahme der deutschen HSBC Private Banking Tochter, die wir im September letzten Jahres vermeldet haben, durch die BNP Paribas, gibt es jetzt unter anderem einen namhaften Wechsel an der Spitze. Und damit steigen wir auch direkt in unsere News ein. BNP Paribas und Michael Arends gehen nämlich künftig getrennte Wege. Der bisherige Leiter des deutschen Wealth Managements wird das Unternehmen Mitte Mai verlassen. Arends habe sich entschieden, in Zukunft andere Möglichkeiten außerhalb des Konzerns zu verfolgen, bestätigte ein Sprecher von BNP Paribas auf unsere Nachfrage.
Wissen wir denn schon, wer dabei sein wird?
Ja, der Nachfolger und das operative Führungsteam sollen bereits feststehen. Unseren Quellen zufolge handelt es sich um Beat Bachmann, der seit 2022 das Wealth Management von BNP Paribas in der Schweiz und in Schwellenländern leitet. Bachmann war zuvor für die UBS tätig, wo er in führenden Positionen im Wealth Management sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gearbeitet hat. Das operative Themen für die Steuerung des deutschen Markts hat das Unternehmen sowohl den BNP als auch HSBC Beschäftigten schon kommuniziert. Nach unserem Wissen wird die Marktchefin für Deutschland demnächst künftig Eva Meyer sein, die bislang als Chief Sustainability Officer und Head of Company Engagement in Deutschland der BNP Paribas Gruppe tätig ist und nun als Head of High Net Worth Individuals die Verantwortung für die vier Regionen bekommt.
Und was wird dann aus dem Sustainability-Thema?
Ja, das war dem Unternehmen ganz wichtig, zu sagen, dass in dem Bereich eine Nachfolge für Meyer so bald wie möglich bekannt gegeben werde. Ich zitiere, unsere Nachhaltigkeitsstrategie bleibt unverändert. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrem nachhaltigen Wandel. Der Schritt zeigt, wie tief dieses Thema in unserem Geschäft verankert ist. Im strategischen Kundengeschäft übernimmt Liv Wien die Spitze als Head of Strategic Clients. Bisher war sie bei HSBC Leiterin des Private Bankings in Deutschland. Nach Abschluss der Transaktion im Oktober sollen Meyer und Wien auch wichtige Rollen in der neuen kombinierten Organisation von BNP Paribas Wealth Management übernehmen, was ein BNP Paribas Sprecher ebenfalls bestätigte.
Bleibt ja eigentlich nur noch die Frage offen, wer die Leitung der einzelnen Vertriebsregionen übernehmen wird, wenn ich richtig zugehört habe.
Ja, auch die wollen wir beantworten. Auf regionaler Ebene gibt es folgende neue Besetzung. Christoph Burmeister, vormals BNP Paribas, führt künftig die Region Nord. Ricardo Sanchez Mayoral, von der HSBC übernimmt die Leitung der Region Süd. Leiterin Frankfurt und der Region Mitte ist Samantha Gründler von BNP. Und für die Region West steht die Personalie für uns noch aus. Dort soll allerdings ebenfalls ein HSBC-Manager zum Zug kommen. Als wäre das alles nicht schon reichlich an Personalmeldungen, hast du gleich zwei neue Vorstände bei der DZ Privatbank mitgebracht.
Genau, der Aufsichtsrat der DZ Privatbank hat Alexandra Schmidt-Mintgen und Frank Stuhlmüller in den Vorstand berufen.
Wann geht es denn für die beiden los und was werden ihre Aufgaben sein?
Beide sollen erst als Generalbevollmächtigte bei der Bank starten, Stuhlmüller ab dem 1. Juli 2025 und Schmidt-Mintgen dann ab dem 1. Januar 2026. Dann übernehmen beide nach und nach die Vorstandsaufgaben von Frank Müller und Stefan Bielmeier, die beide das Institut verlassen werden. Stuhlmüller wird sich künftig um das Risikocontrolling, das Kreditrisikomanagement, das Projektportfoliomanagement und um Nachhaltigkeit kümmern. Schmidt-Mintgen wird die Fonddienstleistungen sowie die Bereiche Operations und Service sowie Organisation, IT und Verwaltung verantworten.
Und beide sind keine Unbekannten in der Branche.
Stuhlmüller kommt von der DZ-Bank zur DZ-Privatbank, wo er zuletzt als Co-Leiter für das Client Lifecycle Management verantwortlich war. Mit einer kurzen Unterbrechung als Co-Founder und Geschäftsführer der Fintech-Multibankenplattform Felswolf konnte er seit 2001 schon Erfahrungen im genossenschaftlichen Verbund sammeln. Schmidt-Mintgen dagegen kommt von der HSBC, wo sie über 25 Jahre lang arbeitete. Sie war zuletzt Chefin für das operative Geschäft in Deutschland. Unsere nächste News ist, dass eine Versorgungsanstalt bald einen Gerichtstermin hat.
So ist es. Rund 65 Milliarden Euro verwaltet die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, kurz VBL, für gut 5 Millionen Pflichtversicherte. Im Juli nun steht die Anstalt vor Gericht.
Klingt jetzt erstmal nicht erstrebenswert für die Verantwortlichen der VBL. Was steckt dahinter?
Die Nichtregierungsorganisation Fragt den Staat hatte die Anstalt bereits im Januar 2023 vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe verklagt, dass sie das Informationsfreiheitsgesetz missachten soll. Es wird also der Vorwurf der Intransparenz vor Gericht geklärt. Ein Termin steht auch schon fest, nämlich der 16. Juli.
Lange ist das ja nicht mehr hin. Wie stehen denn die Verantwortlichen der VBL zu dem Sachverhalt?
Den Vorwurf der Intransparenz können wir so nicht stehen lassen, heißt es dazu offiziell von der VBL gegenüber unserer Redaktion. Die Versorgungsanstalt komme demnach allen Informations- und Offenlegungspflichten zur Kapitalanlage nach, die der Gesetzgeber für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung vorsieht. Weiter heißt es, die VBL erfüllt insoweit alle Vorgaben, die für Pensionskassen und vergleichbare Einrichtungen in Deutschland gelten. Darüber hinaus mache die VBL seit dem Beitritt zu den Principles for Responsible Investment, PRI, im Jahr 2023 weitergehende Informationen zur nachhaltigen Kapitalanlage öffentlich. Diese freiwillige Berichterstattung mache die Nachhaltigkeitsstrategie in der Kapitalanlage noch transparenter. Zudem stützen die Kläger ihren Auskunftsanspruch zu Investments auf Einzelebene auf das Informationsfreiheitsgesetz.
Klingt jetzt so, als wäre das laut VBL kein vielversprechender Weg für den Kläger.
Naja, wie vielversprechend das am Ende des Tages ist, wird natürlich das Gericht klären. Die Verantwortlichen der Versorgungsanstalt stellen zumindest aus ihrer Sicht der Dinge klar, dass das Informationsfreiheitsgesetz für Verwaltungstätigkeiten für Behörden des Bundes zwar gelte, nur treffe das auf die VBL nicht zu, denn als Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung erfüllt diese für Bund, die Länder und insgesamt 5.400 weitere Arbeitgeber einen tarifvertraglichen Auftrag auf einer rein privatrechtlichen Grundlage. Ja, mal mehr dazu erfahren wir dann wohl Mitte Juli.
Bärenberg beruft André Noga zum Leiter des Hamburger Wealth Managements, das aus rund 20 Mitarbeitern besteht. Die Stelle wurde extra neu geschaffen. Nogat berichtet an Dennis Hummelmeier, Leiter Wealth Management Deutschland.
Herr Nogat ist ja auch kein Unbekannter in der Branche.
Wahre Worte. Seit über 20 Jahren war er bei der Commerzbank in verschiedenen Positionen tätig. Zuletzt verantwortete er als Gebietsleiter für Schleswig-Holstein, Nordniedersachsen und Hamburg das Wealth Management und Private Banking. Gute Voraussetzung für den neuen Job bei Bärenberg, denn Klaus Näwe, Chef des Wealth und Asset Managements, betont die Wichtigkeit von Hamburg und Umgebung. Hummelmeier spricht von der richtigen Kombination aus Beratungskompetenz und regionalem Netzwerk.
Aber nicht nur im Heimatmarkt Hamburg ist Bärenberg auf der Personalseite aktiv, sondern auch in Frankfurt am Main richtig fleißig.
Ja, hier gibt es 9 Zugänge im Wealth Management, die laut Bärenberg von verschiedenen Wettbewerbern kommen. Dazu sei gesagt, dass Sven Friske und eine weitere Kollegin bereits im April angefangen haben. Damit umfasst das Team derzeit aktuell 11 Mitarbeiter in Frankfurt am Main, bestehend aus 7 Beratern und 4 Kundenbetreuern. Anfang Juli werden 7 weitere Mitarbeiter hinzukommen, 6 Berater und 1 Kundenbetreuer.
Wir hatten heute natürlich schon einen recht Private Banking-lastigen Podcast, aber das wird noch besser.
Ja, genau. Der Kollege Torben Lippert hat nämlich schon vor einiger Zeit mit Caroline Pötschenig gesprochen. Die leitet ja seit 2023 die deutsche Privatbank von JP Morgan, die wiederum ja eine der größten Banken der Welt ist.
Und im deutschen Private Banking von JP Morgan gibt es nicht nur eine noch recht neue Chefin, sondern auch mehrere Strategiewechsel. Welche das sind, das hören Sie jetzt im Interview.
Heute haben wir mal wieder einen Gast im Studio in Hamburg-Winterhude. Und zwar ist direkt aus Frankfurt, glaube ich, zu uns gekommen Caroline Pötschenig von JP Morgan. Und sie leitet jetzt seit
Juli 23.
Ja. Also schon dann doch wieder viel Zeit vergangen seitdem. Die Deutsche Private Bank, so heißt es ja bei JP Morgan. Und wir haben tatsächlich, das kann man auch schon mal sagen, deswegen sprechen wir jetzt auch, in den vergangenen Monaten ja schon häufiger mal gesprochen, weil es ja nicht nur personell sich was geändert hat, sondern inhaltlich bei JP Morgan. Und darüber wollten wir jetzt heute natürlich auch nochmal besprechen, weil es dann ja doch so ein kleiner Quantensprung ist. Aber das war das, was wir da mal gesagt haben. Oder Zeitenwende ist ja ein bisschen überstrapaziert. Aber zumindest inhaltlich so für die Deutsche Private Bank bei JP Morgan schon ein neuer Schritt ist. Wir haben schon gesagt, wir duzen uns hier, internationale Bank. Und jetzt kannst du ja mal sagen, was ist euer Plan? Ich sag Stichwort Standort, Personal, inhaltliche Strategie, Kundengruppen. Ich glaube, das ist ja vor allem das, woran ihr gerade arbeitet.
Ja, sehr gerne. Also erstmal, Torben, danke dir, dass ich heute hier sein kann, im schönen Hamburg, im tollen Winterhude. Unsere Strategie ist eigentlich eine Fortführung dessen, was wir in den letzten Jahren schon gemacht haben, was mein Vorgänger ja auch über 15 Jahre für JP Morgan mit dem Kernteam aufgebaut hat, ein sehr nachhaltiges Kundengeschäft. Und wir wollen einfach das starke Wachstum, was wir in den letzten Jahren hatten, mit den Kunden in ganz Deutschland weiter fortführen und einfach in den nächsten 5 bis 10 Jahren unsere Marktanteile in Deutschland weiter ausbauen und weiter erhöhen. Und du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, das ist natürlich eine Strategie, die sehr langfristig ausgelegt ist, die über verschiedene Eckpfeiler sich entwickelt. Das eine ist sicherlich, dass wir von den Kundengruppen her einfach gemerkt haben in den letzten Jahren, dass wir auch deutlich breiter geworden sind. Also historisch gesehen, als wir begonnen haben, waren wir natürlich schon sehr konzentriert darauf als Haus, insbesondere für die ganz großen Vermögen tätig zu sein. Klassisch die Single-Family-Offices, also große Vermögen, die eben schon auch einen eigenen Beraterstab auch aufgebaut haben. Aber in den letzten Jahren haben wir uns einfach deutlich breiter aufgestellt und merken auch, dass wir mit vielen unserer Lösungen auch vielen anderen Kunden sehr gut zur Seite stehen können. Also das sind beispielsweise die mittelständischen Unternehmer, die selber auch noch über ihr Vermögen direkt entscheiden. Das sind die Private Equity Manager, Top-Vorstände, erfolgreiche Privatleute eben auch. Und darüber hat sich einfach unser Fußabdruck auch ein Stück weit verbreitet. Und auch wir natürlich als Beratungsteam haben uns breiter aufgestellt. Und das wollen wir auch nach vorne hin weiter so entwickeln. Und dafür, und das ist sicher auch ein zweiter Bestandteil unserer Strategie, ist es natürlich auch schön und wichtig und hilfreich, auch teilweise sich ein Stück weit regionaler aufzustellen. Also wir waren bisher einfach vor allem in Frankfurt oder eigentlich nur in Frankfurt als Team angesiedelt, haben aber sehr gut in ganz Deutschland auch Kunden betreut. Von Frankfurt aus sind viel am Reisen immer noch. Wir wollen aber jetzt als nächsten Schritt eben lokalere Büros auch aufbauen. Die erste Station war jetzt München. Und da haben wir ja, hast du ja auch mitverfolgt, sozusagen schon die ersten Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, die dort vor Ort aktiv sind. Und jetzt planen wir natürlich, deswegen ist auch schön, heute hier zu sein, auch in Hamburg demnächst dann auch aktiv zu sein vor Ort.
Ja. Also du hast es gerade schon gesagt, in Hamburg wäre die nächste Station. Wir haben das auch schon ein bisschen im Hintergrund mitbekommen, das können wir auch schon mal verraten. Das ist natürlich jetzt auch so ein Schritt, deswegen habe ich gerade gesagt Quantensprung, wo man sagt, okay, man geht in die Regionalität, man begibt sich damit natürlich auch zum einen auf Fixkostenseite in ganz andere Sphären, aber auch natürlich in die Konkurrenzsituation vor Ort. Was war da das Bestreben, dass man gesagt hat, okay, wir gehen aus diesem zentralen Ansatz in Frankfurt heraus, der auch gut funktioniert hat, in dieses lokalere Modell?
Also vielleicht einen Schritt zurück. Ich meine, in unserer internationalen Wachstumsstrategie innerhalb der Private Bank ist Deutschland schon mit einer der zentralen Märkte, wo wir auch ganz klar sagen, da wollen wir sicherlich viel investieren über organisches Wachstum und eben auch darüber, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu wachsen, die Mannschaft also deutlich auszubauen. Und da ist natürlich auch ein Treiber zu sagen, welche Talente kann ich für mich gewinnen? Sind die alle, leben die alle in Frankfurt zum einen? Und zum anderen ist es aber schon auch so, wenn man natürlich in den großen Städten, wo einfach viele vermögende Menschen und Familien leben, selbst vor Ort ist, kann man natürlich auch nochmal sich einfach vom Netzwerk her verbreitern und auch enger einbringen, vielleicht auch in die Gesellschaft, in die Stadt, in der man aktiv ist. Das ist auch was, was bei uns bei JP Morgan einfach generell auch immer mit ein wichtiger Aspekt ist. Wir wollen sehr eng verwurzelt sein mit den Gemeinden, in denen wir aktiv sind und engagieren uns da auch stark. Das machen wir in Frankfurt schon seit vielen, vielen Jahren über unsere diversen philanthropischen Aktivitäten, über Volunteering, aber auch über sowas wie die Corporate Challenge, also den großen Lauf, den wir jedes Jahr organisieren in der Stadt. Und das wollen wir eben in München zum Beispiel auch und Hamburg eben auch als eine Option. Weil wenn man sich natürlich auch die Vermögensverteilung in Deutschland anschaut, in diesen Zentren, im Großraum, in den Ballungszentren, da leben natürlich auch prozentual gesehen sehr, sehr viele vermögende Familien. Also dort sind einfach viele Kunden vor Ort. Und ja, ich finde es schön, dass du sagst, du nimmst es so wahr, dass wir das bisher auch schon sehr gut gemacht haben. Auf jeden Fall, das werden wir auch fortführen. Also alle die, die auch heute schon in Frankfurt sind und als Berater die Familien in Hamburg oder in München betreuen, die werden es auch weiterhin machen. Für uns ist Kontinuität das A und O. Aber gleichzeitig eröffnen sich damit natürlich auch Chancen, nochmal mehr Kolleginnen und Kollegen auch für uns zu gewinnen, die vielleicht nochmal ganz andere Erfahrungswerte mitbringen, uns diverser auch aufzustellen und eben auch nochmal andere Netzwerke und andere Regionen auch von diesen Zentren aus mit enger zu betreuen.
Ist das denn auch eine Frage der Kundengruppen, dass man zum Beispiel sagt, naja gut, wenn wir sowieso, du hast es auch gerade schon angesprochen, aus diesem klassischen hochvermögenden Segment kommt, wo man vermutlich ja sowieso eher den Kundenkontakt vor Ort hat, bei den Kunden oder da, wo die Kunden eben wohnen, ist es dann, wenn man sagt, okay, wir gehen ein bisschen breiter, ja, also diese mittelständischen Unternehmer, dass es da dann auch natürlich ist, dass man vor Ort dann sein muss oder auch schon mal dann kurze Wege haben muss?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft ungemein. Also wir sind immer gern in der Nähe unserer Kunden. Wir kriegen das auch sehr, sehr gut aktuell abgedeckt, natürlich durch viel Reiseaktivität. Aber wenn man eben in München lokal vor Ort ist, haben die Kunden nochmal zusätzlich eine feste Anlaufstelle. Und auch wir können natürlich von München aus in weitere Regionen auch schauen und die auch aktiver besuchen und enger, engmaschiger vielleicht auch besuchen, als es bisher der Fall war. Also am Beispiel von München jetzt natürlich die ganze Region Starnberger See, Tegernsee, Richtung Rosenheim, all die Gegenden, aber auch Richtung Franken beispielsweise, Augsburg, da sind es ja auch unglaublich viele beeindruckende Mittelständler, Familienunternehmer. Da kann man natürlich von München aus vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle einfach regelmäßiger und schneller vor Ort sein. Natürlich ist es ja auch extrem spannend. Als zweites, in den unterschiedlichen Regionen in Deutschland gibt es schon auch Schwerpunkte und Ausprägungen. Woher kommt das Vermögen? Aus welchen Branchen? In München natürlich ist es auch sehr dynamisch. Da entsteht sehr viel rund um Private Equity, aber auch Innovation, viele junge Unternehmen, Gründer. Da wollen wir natürlich auch Teil von dem Ökosystem sein und uns noch mehr auch dort mit etablieren.
Ja, gutes Stichwort eigentlich, weil ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben und das ist natürlich bei so einer internationalen Großbank wie JP Morgan vollkommen klar, dass das dazu gehört, dass natürlich auch das Corporate Banking ja klassischerweise so ein Einfallstor für Kunden ist. Und wenn du natürlich sagst Private Equity oder Gründerszene oder sowas, dann gehe ich mal davon aus, dass genau das damit auch gemeint ist.
Ja, absolut. Also in München werden auch oder sitzen jetzt auch schon unsere Kollegen aus dem Commercial Banking. Wir haben dort auch ein eigenes Team, was sich mit Innovation Economy, wie wir es nennen, beschäftigt, also und die Kundengruppe betreut, also sprich Gründer, Technologieszene und so weiter. Mit denen kooperieren wir sehr, sehr eng. Und das ist auch generell, finde ich halt das Tolle an unserer Aufgabe, dadurch, dass wir natürlich die Unternehmer auch direkt betreuen, spielen wir auch oder versuchen wir die ganze Bank auch mit für den Kunden zu aktivieren, da wo es für ihn sinnvoll ist und arbeiten sehr oft bereichsübergreifend. Mhm. Und ja, also von daher ist es natürlich auch jetzt nicht nur für uns als Private Bank zum Beispiel ein wichtiger Schritt, in München zu sein, sondern eben auch für unsere Commercial Bank oder für unsere Corporate und Investment Bank.
Ja, okay. Mal davon abgesehen, was glaubst du, braucht man in Deutschland, um Kunden anzusprechen in den Segmenten, in denen du gerade unterwegs bist, also Hochvermögende und dann eben jetzt perspektivisch auch weiter darunter?
Also ich glaube, das A und O ist natürlich eine erstklassige Beratung, sehr, sehr gute Lösungen, die individuell für die Kundenbedürfnisse auch zugeschnitten werden und dessen Ziele eben optimal verfolgen und umsetzen. Und was auch noch ein sehr wichtiger Faktor ist, ist natürlich das ganze Thema Proaktivität, Service, Zuverlässigkeit in der Betreuung, Vertrauensaufbau und natürlich auch eine hohe Kontinuität, die ist bei uns in der Branche schon mit das A und O, wofür ich auch unglaublich dankbar bin, weil ich habe bei JP Morgan jetzt auch ein Team um mich herum. Viele der Kolleginnen und Kollegen sind seit 15 bis 20 Jahren auch mit dabei, die haben das Geschäft mit dem Hawker, meinem Vorgänger, zusammen aufgebaut, sind sehr, sehr gut aufeinander eingespielt und sind auch unglaublich stark und offen darin, neue Kolleginnen mit an Bord zu holen und die auch zu integrieren. Und ich finde, das spürt der Kunde extrem. Also ich glaube, bei exzellenten Häusern setzen die Kunden zu Recht eine gewisse Professionalität, eine sehr gute Performance, Qualität der Lösungen voraus. Aber was schon einen Unterschied macht, sind die Menschen, mit denen man arbeitet. Wie zuverlässig sind die, wie vertrauenswürdig, wie erfahren sind die und wie gut gehen die auch miteinander um, das spürt der Kunde, also ja, im ersten Termin schon.
Ja. Jetzt muss ich natürlich mal kritisch nachfragen, ja. Vertrauen kann man natürlich schwer messen. Wo würdet ihr denn sagen, ist diese Initiative zu sagen, nach 15 Jahren gehen wir diesen Schritt, wo ist die erfolgreich und wo sagt ihr, okay, da müssen wir vielleicht noch nacharbeiten? Weil ihr habt ja sicherlich irgendwie Ziele, wo ihr sagt, okay, das und das wollen wir auch schon erreichen in München.
Ja, also wir denken erstmal als Bank sehr, sehr langfristig. Für uns ist dieses internationale Geschäft in der Private Bank ganz essentiell in der Gesamtstrategie. Das heißt, wir haben dann einen sehr langen Planungshorizont, was uns natürlich auch Freiräume verschafft, weil wir uns am Anfang auch sehr viel Zeit nehmen, die Kunden kennenzulernen und eben dann zu überlegen, was ist die richtige Vermögensstrategie, welche Lösungen können wir liefern, die für den Kunden eben optimal sind. Das ist sicherlich das A und O. Und jetzt vielleicht zu unseren Zielen. Also wir wollen schon in den nächsten 5 Jahren unsere Kundenbasis und die Assets under Management, für die wir verantwortlich zeigen, mindestens verdoppeln. Wir wollen auch die Mitarbeiterzahlen mehr als verdoppeln und wir wollen natürlich Kunden für uns gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen auch weiter vertiefen. Also was für uns schon sehr wichtig ist, ist wirklich, wie schaffen wir es auch und schaffen es die einzelnen Beraterinnen und Berater, auch neue Kunden für die Bank zu gewinnen? Sind wir damit erfolgreich und mit welchen Investmentlösungen können wir den Kunden eben dienen? Also darauf achten wir. Das sind aber eben sehr langfristige Pläne, die wir da verfolgen.
Langfristige Pläne klingt auch so, als hätte man sich diese unternehmerische Entscheidung, ich habe gerade ja schon einmal Fixkosten erwähnt, schon gut überlegt und ja, finanziert da jetzt nicht ein Risikomodell vor, das, ja, okay, genau,
ich sehe. Sehr gut, also ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei JP Morgan ist es so, das war ja auch für mich ein Grund, auch mit dazu zu stoßen, neben dem Fakt, dass mich einfach die Bank und die Menschen extrem beeindruckt haben in den Gesprächen, aber JP Morgan denkt wirklich sehr langfristig und das kommt auch, Jamie Dimon ist ja auch regelmäßig da, der ist auch absolut überzeugt davon, von Deutschland, wie wichtig der Standort ist und eben auch vom Private Banking, wie wir das ausbauen wollen. Und ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber in der internationalen Privatbank von JP Morgan sind wir ja schon seit vielen Jahren auf diesem Wachstumspfad. Also wir haben auch in den letzten Jahren in anderen Ländern Büros schon eröffnet, jüngst auch in Athen, in Dubai, in Edinburgh. Also Deutschland spiegelt sozusagen eine breitere Entwicklung, die wir im internationalen Geschäft haben. Und in unserem Metier ist es auch einfach extrem wichtig, über lange Zyklen zu denken. So denken ja auch unsere Familien und so müssen wir das auch unternehmerisch planen.
Nichtsdestotrotz bist du ja relativ neu dabei. Ja. Also das heißt, du kommst ja in diese langfristigen Zyklen rein, bringst aber ja auch sicherlich ein paar Ideen mit. Wie sieht das denn aus? Was sind denn deine persönlichen Pläne oder was ist auch das, wo du sagst, ja, da kann man vielleicht mal noch ein paar Einflüsse von außen mit reinbringen oder eben sagen, da lege ich einen Fokus drauf. Wie sieht dir das aus?
Also für mich persönliche Ziele ist schon, ich fand es ein unglaubliches Privileg. Bei vielen Kunden, die ich kennenlernen durfte, habe ich natürlich am Anfang auch erstmal gefragt, wie nehmen Sie uns wahr? Wo liegen unsere Stärken? Was würden Sie sich von uns noch wünschen? Und da kam sehr oft auch als Feedback zurück, man schätzt bei uns wirklich diese hohe Kontinuität und eben die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Sowohl das direkte Betreuungsteam als auch viele der Spezialisten, die wir dann eben aus den verschiedenen Bereichen der Bank und auch aus anderen Standorten einbinden. Mein oberstes Ziel ist eigentlich diese extrem gute Kultur, die wir haben und diese gute Kundenorientierung in den nächsten Jahren weiter so hochzuhalten, aber eben zu verbreitern. Ja. Weil ich schon glaube, dass wir in einer sehr guten Position sind, viele Familien, Unternehmer über Generationen langfristig zu beraten. Ich bin extrem überzeugt von unserer Investmentplattform. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie viele Experten wir weltweit zu den unterschiedlichsten Themen haben. Wir haben ja auch eine offene Plattform. Und ich möchte aber einfach das natürlich schon verbreitern, weil ich einfach sehe, wie gut wir die Dinge machen und da einfach mehr Kundinnen und Kunden für uns begeistern. Und für mich persönlich Also ich gehe jeden Tag mit echt sehr, sehr viel Freude ins Büro. Ich finde, es sind tolle Leute, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeiten kann. Wir haben immer eine tolle Lernkurve, auch mit unseren Kunden. Ich finde, unser Job ist echt ein Privileg. Wir betreuen sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer, die viel für Deutschland tun, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für Europa. Also das ist einfach echt, ja, eine große Freude, da mit den Familien arbeiten zu dürfen. Da ziehe ich extrem viel Energie draus und ich freue mich halt auch immer, wenn mein Team mir berichtet, wo sie auch Dinge haben bewegen können für die Kunden. Und das möchte ich einfach die nächsten Jahre auch so weiter ausbauen und gleichzeitig natürlich mit einer tollen Vernetzung bei uns intern zu vielen, vielen internationalen Kollegen. Das ist schon echt eine tolle Mischung, was man da jeden Tag auch so erleben kann.
Ist das denn eine Mischung, die man sich vor allem leisten kann, wenn man eine internationale Großbank ist?
Ja, ich glaube schon, dass das eine besondere Stärke von uns ist, auf jeden Fall. Also da muss man natürlich schon eine gewisse Größe vielleicht haben, Erfahrungswerte, Skalierbarkeit. Und nochmal, wir sind ja als Private Bank Teil von unserem Asset und Wealth Management, also in dem Geschäftsbereich angesiedelt. Das heißt, wir haben natürlich schon eine enge Vernetzung auch mit unserem Asset Management. Wir publizieren ja auch zum Beispiel unsere langfristigen Kapitalmarktprognosen gemeinsam mit den Kollegen, also befruchten uns da gegenseitig mit unserer Expertise und gleichzeitig arbeiten wir auch eng mit der Investmentbank zusammen, da wo es die Unternehmerfamilien brauchen. Da haben wir dann die Teams auch in London, in New York sitzen, in Frankfurt, je nachdem, wo der Kunde sich auch hinorientiert in seiner Strategie, wo er Rat braucht. Und das ist natürlich schon durch JP Morgan, durch die Größe, durch die internationalen Standorte kann man dann natürlich schon viel auch für die Kunden darstellen.
Ja, dann vielleicht nochmal so zum Abschluss darauf aufbauend. Du kennst ja den deutschen Private Banking Markt auch schon, oder den deutschsprachigen kann man ja wohl eher sagen, Private Banking Markt schon relativ lange. Und man hat natürlich jetzt so in den letzten Jahren schon gemerkt, es ist in Österreich einiges passiert. Es ist auch in Deutschland gerade viel los. Ich habe ja gerade nicht umsonst gefragt, kann man sich das leisten? Muss man da vielleicht auch sagen, dass da so diese Entwicklung im deutschen Private Banking schon dazu hingeht, dass es größere Plattformen werden, damit man eben diese Skalierung liefern kann auf Kundenseite, auf Produktseite vor allem und natürlich vielleicht auch Regulatorik, das sind natürlich auch alles Themen, über die Schweiz müssen wir nicht reden, da ist auch eine Menge passiert, die Bankenbranche natürlich dann schon ein bisschen umtreiben und gerade auch das Private Banking.
Ja, auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass eine Größe hilft, wobei ich würde es jetzt nicht allein an der Größe festmachen, sondern wirklich halt eine ausgewiesene Kompetenz in gewissen Bereichen und die Kunden werden zu Recht immer anspruchsvoller. Die brauchen eine unabhängige Beratung, eine offene Plattform. Das ist uns alle auch unglaublich wichtig. Wir wählen ja sowohl im liquiden als auch im illiquiden Bereich. Bei den Anlageklassen haben wir eigene Lösungen, aber wir sourcen eben auch ganz stark externe Manager und investieren da auch unglaublich viel in unsere Mannschaft. Also wir haben alleine 160 Kolleginnen und Kollegen weltweit in unserer Alternative Investments Gruppe, die nichts anderes machen, als externe Manager zu selektieren für die einzelne Anlageklasse im alternativen Bereich, zu überwachen, Portfolios zusammenzustellen, strategische Asset-Allokationen zu bauen. Das ist natürlich schon was, da hilft natürlich eine Größe und dass man sich als Bank eben vielleicht auch auf gewisse Themenfelder mit spezialisiert, weil die Kunden auch immer sophistizierter werden. Die Vermögen werden auch größer über die Generationen und ich glaube, dass das schon hilft und natürlich ist auch die Erwartung der Kunden, dass sie immer internationaler investieren wollen und internationale Anlagechancen nutzen wollen und auch da ist es natürlich schon meiner Meinung nach auch ein Vorteil, wenn man eben einen Teil der Vermögensverwaltungskollegen in London sitzen hat, einen Teil in New York, einen Teil in Asien. Also wir haben oft auch, wenn große Ereignisse sind, also beispielsweise jetzt die US-Wahlen, da hatten wir hausintern den ersten Informationscall zu den Ergebnissen der Wahl dann direkt morgens aus Asien von den Kollegen dort. Also da merkt man natürlich schon diese internationale Ausrichtung und was das auch an Vorteilen mit sich bringt.
Okay. Ja, ich bin persönlich ja immer gespannt, weil dieser fragmentierte Markt in Deutschland natürlich auch einen fragmentierten Bankenmarkt nach sich gezogen hat. Und dann müssen wir mal gucken, was sich in den nächsten Jahren so ergibt. Genau, du hast gerade noch, das wollte ich vielleicht noch einmal gerade verraten, erzählt, du hast hier in Hamburg in der Ecke gewohnt. Du kennst dich ein bisschen aus.
Ich kenne mich ein bisschen aus, ja.
Ja, genau. Du hast auch schon gesagt, Hamburg wird jetzt bald dazukommen. Perspektivisch braucht denn eine große Bank wie JP Morgan dann noch mehr Standorte oder sagt man, wir gucken auch da langfristig, mittelfristig, wie es weitergeht?
Also wir machen die Dinge immer Schritt für Schritt. Wir sind jetzt sehr stolz, dass wir München auch eröffnet haben und es entwickelt sich sehr, sehr gut in die richtige Richtung. Wir haben jetzt 5 Kolleginnen und Kollegen vor Ort, da werden noch weitere dazustoßen, da werdet ihr sicher auch im Laufe des Jahres dazu berichten können. Und dann ist eben Hamburg die nächste Priorität und dann sehen wir Schritt für Schritt. Also der Vorteil ist ja von Frankfurt, wir sind da relativ gut im Zentrum mit angesiedelt. Also wir reisen überall gerne und schnell hin für unsere Kunden. Das ist gar kein Problem. Aber da schauen wir einfach Schritt für Schritt. Und ja, ich habe in Hamburg gelebt, bin ja Österreicherin selbst. Also mich hat es dann eine Zeit lang ganz in den Norden verschlagen und freue mich auch deswegen, heute wieder hier zu sein.
Ja, genau. Das Wetter spielt jetzt nicht so gut mit.
Ja, jetzt kommt ja ein bisschen Sonne, also immerhin.
Ja, ein bisschen, genau, ein bisschen. Aber das sind wir in Hamburg gewohnt. Ich glaube, dann haben wir einen sehr schönen Überblick gewonnen, zum einen zu den Plänen, zum einen zu dem, was ihr bereits in Deutschland gemacht habt. Und dann bedanke ich mich erstmal, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich danke.
Genau. Und dann gucken wir jetzt mal, ob du hier noch dich auskennst und irgendwo noch was zum Mittagessen findest.
Auf alle Fälle Richtung Goldbeck-Kanal.
Genau. Sehr gut. Dann besten Danke. Dank. Und wir hören uns dann in der Folge wieder.
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unseres illustren Themenrundumschlags. Alle Themen, die wir hier angesprochen haben, finden Sie auch noch einmal wie immer ausführlich in unseren Shownotes. Wenn Sie Anregungen, Ideen, Lob oder auch Kritik haben, gerne wie immer an redaktion@private-banking-magazin.de. Und ja, Marc, das hat Spaß mit dir gemacht hier in unserem kuscheligen und mittlerweile doch auch recht warmen Podcast-Studio.
Den Dank möchte ich gern zurückgeben. Ja, noch ist es bei uns im schönen Norden sehr sommerlich. Hoffentlich bewahrheiten sich die Wetterprognosen nicht und das Wochenende bleibt noch ein bisschen so schön sonnig.
Die Daumen sind gedrückt. Ich hoffe das auch und damit bleibt uns nur noch zu sagen,
Tschüss aus Hamburg.